Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist heute Morgen am Samstag und das sind die Themen. 4 Wochen nach der Wahnsinnstat. Norwegen nimmt Abschied von den Opfern. 2 Monate vor den nationalen Wahlen. Wo stehen die Grünliberalen? Und 1 Woche nach der letzten Niederlage. Roger Federer geht erneut als Verlierer vom Platz, diesmal in Cincinnati. Ich bin Simon Loy und wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Und die Nachrichten mit Regula Siegfried.
Bundespräsidentin Galmire hat dazu aufgerufen, der hungerleidenden Bevölkerung in Ostafrika langfristig zu helfen. Dazu brauche es auch Innovationen, sagte Galmire an der Jahreskonferenz der Schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit in Lausanne. So werde zum Beispiel an der Entwicklung einer Hirseart geforscht, die gegen die Dürre weitgehend resistent sein soll. Bundesrat Ueli Maurer fordert von der Politik genügend Geld, um ein Optimum an Sicherheit für die Schweiz bieten zu können. Vor rund 900 Kadermitarbeitern seines Departementes und der Armee sagte Maurer in Macklingen ob Biel, die Katastrophe in Fukushima, das Massaker in Norwegen und die Krawalle in London hätten den Menschen gezeigt, dass Sicherheit ein wichtiges Gut sei. Der Ständerat habe bereits Ja gesagt zu einer Armee mit 100.000 Mann und einem jährlichen Budget von rund 5 Milliarden Franken. Bei der Umsetzung der neuen Pflegefinanzierung, die in der Schweiz seit Anfang Jahr gilt, seien Fehler passiert, sagt die Ständerätliche Gesundheitskommission. In einzelnen Kantonen würden Patienten mehr an die Pflegekosten zahlen, als es das eidgenössische Parlament vorgesehen habe. Die Kommission will nun die kantonalen Gesundheitsdirektoren auffordern, den Missstand zu beheben. Auch der Preisüberwacher sei informiert worden. Im Genfer Gefängnis Chandolon haben sich gestern 25 Häftlinge nach ihrem Spaziergang im Hof geweigert, in ihre Zellen zurückzukehren. Laut dem kantonalen Polizeidepartement gaben die meisten nach stundenlangen Verhandlungen nach. 6 Häftlinge seien jedoch im Hof geblieben, worauf später die Polizei einschritt. Zu Gewalt sei es jedoch nicht gekommen, betont das Genfer Polizeidepartement. Die Anführer des Protestes seien auf andere Gefängnisse in der Westschweiz verlegt worden. Das Gefängnis Chandolon ist chronisch überbelegt. Die israelische Luftwaffe hat ihre Vergeltungsangriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt. Dabei sind nach palästinensischen Angaben seit Donnerstag mindestens 14 Menschen getötet worden, darunter mehrere Kinder. Der israelische Regierungschef Netanyahu drohte, die bisherigen Angriffe im Gazastreifen seien erst der Anfang der israelischen Reaktion auf die Anschläge vom Donnerstag in Südisrael, bei denen 8 Israelis getötet wurden. Im Tennisturnier von Cincinnati ist Roger Federer ausgeschieden. Federer verlor den Viertelfinal gegen den Tschechen Tomáš Berdych 2-6 und 6-7. Auch Rafael Nadal schied aus. Die Weltnummer 2 unterlag im Viertelfinal dem Amerikaner Marty Fish. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.818 Punkten. Das ist ein Minus von 1,6%. Der Dollar wird zu 78,53 gehandelt, der Euro zu einem Franken 13,05 bzw. zu einem Dollar 44,00. Und das Wetter heute Samstag. In den Alpen zuerst Restwolken und örtlich noch nass, im Flachland teils neblig, später recht sonnig bei Höchsttemperaturen um 30 Grad.
7:04, das sind die DRS-Frühinformationen. Trauer in Oslo, Trauer auf der Insel Utøya. 4 Wochen nach den Anschlägen in Norwegen gedenken die Hinterbliebenen erstmals am Ort des Massakers ihrer Toten. Die 3-tägigen Trauerfeiern haben gestern begonnen. Überall im Land gibt es Veranstaltungen. Mir zugeschaltet ist nun Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Es wird in Norwegen nichts mehr so sein wie zuvor, hat man unmittelbar nach dem Massaker vor 4 Wochen gesagt. Ist in Norwegen tatsächlich nichts mehr wie zuvor?
Ja, so ist es. Das Land befindet sich immer noch in einer Art kollektivem Schockzustand. Der 22. Juli, diese Taten, das ist für Norwegen schon etwas so wie der 11. September für die Amerikaner, denn diese Taten prägen bis jetzt den Alltag, die Medien und auch das Lebensgefühl.
Sie haben von einem kollektiven Schockzustand gesprochen. Wie spürt man das ganz konkret im Alltag?
Es ist so, dass immer noch Tag für Tag Beerdigungen stattfinden von diesen jungen Menschen, die umgebracht worden sind. Es werden diese Geschichten dieser Menschen und ihrer Angehörigen auch erzählt. Es ist aber auch die Berichterstattung über den Attentäter selbst, wie er alles geplant hat und durchgeführt hat. Und es ist auch ein bisschen die Fassungslosigkeit, dass die Polizei nicht besser vorbereitet war und ihr doch viele Fehler im Rahmen dieser Taten und in der Folge auch passiert sind.
Solche Ereignisse sind ja Bewährungsproben für Verantwortungsträger, für die Menschen, die an der Spitze der getroffenen Gemeinschaft stehen. Wie haben sich der norwegische König und der Ministerpräsident in dieser Zeit bewährt?
Der Ministerpräsident, der Sozialdemokrat Jens Stoltenberg, ist sicher an dieser schwierigen Aufgabe gewachsen. Er ist bis jetzt sehr präsent, er hat das würdig gemacht, er wirkt vor allem auch glaubwürdig, weil ja die Taten nicht zuletzt auch ihm und seiner sozialdemokratischen Partei auch gegolten hat. Die Autobombe vor seinem Sitz und dann eben Utøya, dort, wo er eigentlich politisch groß geworden ist, in diesen Sommerlagern der Jungsozialdemokraten. Das spürt man jetzt auch zum Beispiel bei den Umfragen, wo die Sozialdemokraten enorm gut abschneiden im Vorfeld der Wahlen in 3 Wochen. Der König, er ist eher im Hintergrund geblieben, das Königshaus, es hat sich zurückhaltend verhalten, aber man muss auch hier sagen, mit diesen Taten ist es sehr treffend und korrekt umgegangen.
Ministerpräsident Stoltenberg will sich die freie Gesellschaft nicht von Menschen wie dem Attentäter von Oslo zerstören lassen, das hat er ja gesagt im Nachgang. Redet ihr damit den Norwegern aus der Seele?
Das ist ganz klar so. Es ist eine Wertediskussion, die jetzt geführt wird in Norwegen. Man spricht wie kaum zuvor über Solidarität, über Gemeinschaft, über Freiheit, also über grundlegende Werte. Und man möchte diese stärken, man möchte diese sozusagen eben sich nicht wegschießen lassen. Ob das gelingen wird, ist eine andere Frage, denn Norwegen ist immer noch verstört, es ist irritiert und man weiß nicht genau, welche Maßnahmen getroffen werden, dass ein 22. Juli nie mehr passieren darf.
Vielen Dank, das war live Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Fragte man vor ein paar Monaten, wer bei den nationalen Wahlen Ende Oktober zu den sicheren Siegen gehöre, dann hieß es die Grünliberalen, ganz klar. Doch der Fukushima-Effekt ist mittlerweile verpufft und das Auf und Ab der Wirtschaft bestimmt nun die Schlagzeilen mit der Frankenstärke im Zentrum. Heute treffen sich die Schweizer Grünliberalen in Basel. Inlandredaktor Christian von Burg fragte den Parteipräsidenten Martin Bäumle, wie wollen sich die Grünliberalen denn nun empfehlen, 2 Monate vor den Wahlen?
Ja, die Grünliberalen werden eigentlich nichts an ihrer Kampagne ändern. Sie haben sich schon vor Fukushima mit einer zukunftsfähigen Energiepolitik präsentiert und werden das weiterhin tun. Wir haben mit unserer Initiative Mehr Energie statt Mehrwertsteuer auch ein Konzept zur wirtschaftsverträglichen liberalen Umsetzung eines Ausstiegs aus der Kernenergie und des Klimaschutzes. Und daran werden wir weiter unverändert arbeiten und die Leute überzeugen damit.
Das sind aber alles nicht neue Rezepte, daran arbeiten Sie schon länger. Sie sprechen heute in Basel auch über den Finanzplatz Schweiz. Zur aktuellen Krise wegen dem starken Franken haben sich die Grünliberalen bisher aber kaum geäußert. Fehlen Ihnen hier die Kompetenzen, die Rezepte?
Ich glaube, jetzt hat niemand Rezepte und was ich gehört habe, sind keine Rezepte, sondern peinliche Versuche, ein Problem, das kaum lösbar ist, mit hilflosen Staatsinterventionen zu lösen. Ich muss ganz klar sagen, es ist parteiintern noch nicht vollständig abgesprochen, aber die Maßnahmen des Bundesrates sind völlig verfehlt nach meiner Einschätzung, sind einseitig, undifferenziert und werden einen riesen Verwaltungsaufwand und Kontrollaufwand erfordern. Also völlig eine Fehlentwicklung. Die Nationalbank hat hier eine wichtige Aufgabe, aber auch sie kann keine Wunder vorbringen. Der Markt kann nicht einfach korrigiert werden von einem Kleinstaat.
Dennoch spielt die jetzige Krise eine große Rolle, auch im Wahlkampf. Sie konnten bisher Wählerinnen und Wähler von der CVP und der FDP für sich gewinnen. Jetzt zeigen die Umfragewerte wieder in die andere Richtung. Wählt die Bevölkerung in wirtschaftlichen Krisenzeiten statt der Grünliberalen jetzt lieber wieder die bewährte FDP?
Also das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, also Umfragewerte, die sich ein bisschen verschieben in die eine oder andere Richtung. Ich glaube ganz klar, die Frankenstärke ist nicht nur eine negative Entwicklung, das ist grundsätzlich auch eine Chance. Es gibt auch sehr viele Gewinner. Diese sind leider im Moment sehr ruhig und geben auch ihre Gewinne nicht weiter. Und es jammern vor allem diejenigen, die sich möglicherweise betroffen fühlen und sicher auch die, die ganz echt betroffen sind und denen der harte Franken eben wehtut. Und dort ist eigentlich die Frage eher, wie kann man diesen überhaupt entgegentreten? Und da sehe ich nicht einfach Lösungen. Ich habe noch nichts gehört, das mich überzeugt hat. Und ich gebe zu, auch ich habe hier kein Generalrezept, wie man dagegen antreten kann.
Das sagt Martin Bäumle. Er ist Präsident der grünliberalen Schweiz. Und auch wenn vom Fukushima-Effekt derzeit nichts mehr zu merken ist, der Atomausstieg der Schweiz ist und bleibt aktuell. Nach der Sommerpause beschäftigt sich nun der Ständerat mit dem Thema. Wird er den Ausstiegsentscheid des Nationalrats bestätigen? Das ist die große Frage. Denn schon jetzt zeichnet sich ab, die Ständeräte könnten das eindeutige Nein zu neuen AKWs verwässern. Dominik Meyer.
Entscheidend sind die CVP-Parlamentarier. Sie schaffen Mehrheiten. Im September im Ständerat und übernächste Woche bereits in der Umweltkommission des Rates. Dort sitzen 4 CVP-Ständeräte und ausgerechnet sie zweifeln, ob sie bedingungslos Ja sagen wollen zum Atomausstieg. Zum Beispiel der Innerrhoder CVP-Ständerat Ivo Bischofberger.
Nein, dieses Jahr steht noch nicht fest. Vorläufig also ganz sicher nicht. Ich will jetzt einfach diese seriösen Abklärungen dann nachher machen und mir dementsprechend nachher die Meinung auch bilden.
Bischofberger zeigt sich aber offen für einen Ausstieg mit Hintertürchen, genauso wie es die FDP vorschlägt. Konkret, AKWs mit der heutigen Technologie dürften nicht mehr gebaut werden, wohl aber AKWs einer neuen, noch nicht entwickelten, sichereren Generation. Auch CVP-Ständerat und Kommissionsmitglied René Imoberdorf aus dem Wallis liebäugelt mit diesem Weg.
Das ist ein Ansatz, über das wir sicher in der Kommission noch diskutieren.
Und genau das bereitet Verena Diener Sorgen. Die Zürcher Grünliberale gehört ebenfalls zur Umweltkommission des Ständerats. Diener ist Mitglied der CVP-Fraktion und sie schließt aus Gesprächen der letzten Tage, dass manche CVP-Ständeräte einschwenken auf den Ausstieg mit Hintertürchen.
Ich befürchte, dass sich die Mehrheit dort einfindet. Den richtigen Schritt zum Ausstieg, dazu fehlt vielen noch der Mut.
Tatsächlich signalisiert auch der CVP-Fraktionschef und Freiburger Ständerat Urs Schwaller, dass es auf ein Nein nur zu AKWs der heutigen Generation hinauslaufen könnte.
Wir steigen sicher nicht mit der Absicht ein, in diese Richtung zu gehen. Aber ich lasse es auch offen, ob man sich da etwas bewegen muss.
Es gehe auch darum, den Entscheid breiter abzustützen. Denn einem Ausstieg mit Hintertürchen dürften im Ständerat auch die FDP sowie ausstiegsskeptische CVP-Parlamentarier zustimmen. Die grünliberale Verena Diener freut sich nicht über die Entwicklung.
Das wäre ein sehr schlechtes Signal für die Innovation, die es braucht, um diesen Ausstieg aus der Atomenergie wirklich leisten zu können. Das hat etwas Lähmendes und würde die Zielerreichung klar erschweren.
Viel hänge davon ab, wie vehement sich CVP-Energieministerin Doris Leuthard für den bedingungslosen Ausstieg einsetzen werde. Das wird sich Anfang übernächste Woche zeigen in der Umweltkommission des Ständerats.
Heute Morgen 7.13 Uhr. Zum Sport. Ja, es ist wie verhext. Bei 3 Tennisturnieren in Folge hat Roger Federer den Halbfinal nicht erreicht. Gestern Abend scheiterte der Schweizer im Viertelfinal von Cincinnati, Rachel Mürit.
Federer verlor gegen den Tschechen Thomas Berdych mit 2:6 und 6:7. Der Schweizer hatte im ganzen Spiel keine einzige Breakchance. Nach einem enttäuschenden ersten Satz steigerte sich Federer, der zweite Satz war lange ausgeglichen. Im Tiebreak beging der Schweizer jedoch einen folgeschweren Fehler, den Berdych ausnutzte und sich so den Sieg holte. Nach Wimbledon und Montreal ist es bereits das dritte Aus vor dem Halbfinal für Federer. Er hat nun 10 Tage Zeit, um sich auf das US Open vorzubereiten. Nicht nur Roger Federer bekundet derzeit Mühe, auch Rafael Nadal sucht seine Form. Der Spanier scheiterte im Viertelfinal am US-Amerikaner Marty Fish mit 3:6 und 4:6. An diesem Wochenende steht in Lausanne der Triathlonsport im Mittelpunkt. An der Sprint- und Teamweltmeisterschaft werden für einmal die weltbesten Athletinnen und Athleten am Start sein und vor allem Werbung in eigener Sache betreiben. Beat Sprecher.
In diesem Jahr bekommt die Veranstaltung am Genfersee eine besondere Bedeutung. Die Rennen gehören erstmals zur besten Rennserie der Weltmeisterschaftsserie. Dies als Ersatz für die Rennen in Japan, welche nach der Tsunami-Katastrophe abgesagt werden mussten. Deshalb werden nun in Lausanne alle Top-Athleten am Start sein. Aber auch für den Triathlonsport ist dieser Event heuer besonders wichtig. Das Mannschaftsrennen soll dem Olympischen Komitee quasi vor der eigenen Haustüre schmackhaft gemacht werden, sagt der Schweizer Nationaltrainer Ivan Schuwei.
Dass wir probieren, im nächsten Jahr einen weiteren Medaillensatz ins Programm einzunehmen Richtung Olympische Spiele 2016.
Sportlich genießen die ausgesetzten Weltmeistertitel im Sprint und in der Teamstaffel noch einen kleinen Stellenwert. Dies würde sich aber mit der Aufnahme ins Olympische Programm schlagartig ändern.
Heute finden die Entscheidungen im Sprint statt, morgen dann die Mannschaftsstaffel. Und heute hätte die spanische Fußballmeisterschaft begonnen, die Spieler jedoch streiken. Es geht um ausstehende Lohnzahlungen aus der letzten Saison. In der Schweiz dagegen wird gespielt. Luzern trifft auf Basel, Servette spielt gegen die Grasshoppers und Zürich gegen Xamax. Anpfiff in allen drei Spielen ist um 17.45 Uhr.
Vielen Dank und das war's von heute Morgen. Zu finden auch online unter drs.ch. Produktion Matthias Kündig, mein Name Simon Loy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.